So, ich grüße euch auch an diesem Sonntag, diesem Gottesdienst. Und ich freue mich, dass wir wieder Gottesdienst feiern können. Wie ist das? Vielleicht sind einige, die haben das schon fest in ihrem Terminplan. Sonntag ist Gottesdienst. Und dann gehen wir hin. Und das ist ein guter Vorschlag und es ist eine gute Tat, dass wir das so festhalten. Aber es könnte auch sein, dass der eine oder die eine, der andere, mit einer Sorge gekommen ist, mit einem Problem gekommen ist und gedacht hat, ich gehe jetzt mal in den Gottesdienst, vielleicht werde ich diese Sorge dann los oder ich kriege eine Antwort darauf oder ich werde getröstet und so weiter. So ist es mir einmal gegangen hier in diesem Hause. Ich habe diese Sache sicher schon hier und da einmal erzählt, aber ich möchte sie hier an dieser Stelle nochmal erzählen, weil diese Begegnungen, die wir haben in der Gemeinde, auch nach der Predigt so wichtig sind, dass wir einander öffnen, dass wir miteinander reden, dass wir einander trösten, dass wir einander füreinander beten. Schon viele Jahre her, ich hatte ein dickes Problem im Beruf, ich war total down. Ich war daneben, ich konnte nur noch an dieses Problem denken, ich konnte es nicht lösen. Und ich ging hier zum Gottesdienst und hatte gedacht, vielleicht ist was drin, vielleicht kriege ich eine Antwort oder kriege einen Hinweis. Auf der Treppe nach unten begegnete ich einem alten Bruder, der inzwischen beim Herrn ist, von Karl Bayreuther. Und er sagte zu mir unvermittelt, ohne viel, wie geht's dir oder so weiter, ohne vermittelt, einen Vers aus dem Psalm. Ich war schockiert. Deshalb, weil es genau das Deckelchen auf dem Töpfchen war. Das passte so. Es passte, war keine Luft zwischen. Es passte. Ich brachte den Mund auf und sagte, du, Karl, woher hast du das? Das stand heute auf dem Kalender. Und das Kalenderbüchchen hätte ich geschrieben. Ja, das, ich habe eine Zeit lang habe ich mich mal beteiligt an Andachten. So, und da war das gerade dran. Und so ist es geschehen, dass ich irgendwann 2 Jahre zuvor mir selbst einen Trost geschrieben habe. Aber Gott war das, der das gelenkt hat. Das ist das Entscheidende. Nicht ich habe das getan. Gott hat es gelenkt. Und es war eine Sache, wo ich sehr mich drüber gefreut habe und getröstet war. Das Problem hat sich auch dann gelöst. Ich möchte einfach anregen, dass auch Gottesdienst so zu sehen, wir begegnen uns, reden miteinander beim Kaffee oder ohne Kaffee oder wie auch immer und wir öffnen uns auch, sagen, du, ich habe ein Problem oder mir geht es heute nicht gut, lasst uns das tun. Wir brauchen anderen Hilfe. Und das, was ich jetzt gesagt habe, hat auch mit der Predigt zu tun und mit unserem Thema. Der Text, der uns heute zum Nachdenken anregen soll, hat eine wichtige Vorgeschichte und führt auch zu einer ebenso wichtigen Nachgeschichte, die uns alle betrifft. Gott und meine Lebensdaten, und damit könnt ihr vielleicht jetzt nicht so viel anfangen. Was soll das denn? Was soll das werden? Gott und meine Lebensdaten. Aber wir werden sehen, was es geht und was es bedeutet. Der Text steht im Psalm 139. Und ich lese die Verse 1 bis 14 und dann noch die Verse 23 bis 24. Dem Vorsänger von David, ein Psalm, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist auch du da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so wird auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren, damit ist das Gewissen gemeint, du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es wohl. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf ewigen Weg. Ich habe bewusst langsam gelesen, damit wir dazwischendurch atmen können und das aufnehmen können. Diese schweren Gedanken, da ist Substanz, die man verdauen muss. Luther hat zu diesem Psalm Folgendes gesagt. Ein schrecklicher Psalm für Gottlose. Aber voller Trost für Fromme. Nochmal, ein schrecklicher Psalm für Gottlose, aber alles für fromme Leute. Was für ein Gefühl bekommen wir? Wir Freiheitsliebende, und Freiheit steht da ganz oben, nicht nur jetzt in Hongkong, überall bei uns in der Politik. Wenn wir hier lesen, du umgibst mich, du engst mich ein, du siehst das. Ist da noch Luft? Ist da noch Luft zum Bewegen? Kann ich mich überhaupt noch bewegen, ohne dass Gott das sieht? Keine Ausweichmöglichkeit, kein Schlupfloch, kein Umweg. Ja, wir Menschen des 21. Jahrhunderts haben zum Beispiel alle, fast alle, ein Handy und viele haben ein Smartphone. Und in meinem Smartphone staune ich nur, was mein Smartphone da manchmal zutage bringt. Auf einmal steht da, Sie fahren gerade. Ich soll dann das Handy nicht benutzen. Das Handy hat gemerkt, ich fahre. Oder aber es steht da, dein Puls ist das und das, hat er schon gemerkt. Irgendwie hat er es gemerkt, ich hatte es auch vielleicht mal eingegeben. Es steht da, ob Nacht ist, ob Tag ist. Was ich gerade mache, zum Beispiel, wenn ich gehe, wie viele Schritte ich gerade gelaufen bin, das Handy hat es gemerkt. Die Apps, die dieses Handy hat, hat das alles gemacht. Ist das so etwas, dieser Psalm, wie Gottes App? Gottes Apps? Zunächst erstmal, diese Apps vom Handy kommen von Google oder anderen. Und diese Leute haben im Sinne, Geld zu verdienen. und etwas daraus zu machen. Und deswegen müssen sich auch Menschen dafür einrichten, dass sie manche Dinge, die das Handy kann, absperren, damit nicht ihre Daten, meine Daten irgendwie in falsche Hände kommen, wo sie nicht hingehören. Aber machen wir uns keine Sorge. Google ist nicht Gott, ganz und gar nicht. Gott hat einen Blick auch ohne Apps und schaut uns an. Und jetzt müssen wir Folgendes dazu sagen. Gott schaut uns an, nicht um uns einzuengen und uns Freiheit zu nehmen, sondern uns zu helfen. Gott sieht unser Leben mit allen Facetten. Wollen wir vielleicht manches zudecken? Wollen wir manches ihm nicht zeigen? Sagen wir vielleicht nur, Herr, das kannst du dir ruhig mal anschauen, was ich da gemacht habe. Da habe ich eine Spende gegeben. Schau dir das mal an. Ja? Aber manchmal denken wir auch, das war nicht gerade das Gelbe vom Ei, was ich da produziert habe. Da schau mal lieber nicht hin. Was macht Gott eigentlich mit meinen Daten? Das ist die Frage. Mit dem, was ich tue, was ich sehe, was ich liege, was ich arbeite und so weiter. Dieser Psalm hat eine Vorgeschichte und auch Nachgeschichten. Der Name David ist hier genannt worden. Er hat ihn geschrieben oder es ist in seinem Sinne abgefasst worden, so sagen es viele Wissenschaftler, ja, ist so egal. Er ist drin und das, was hier steht, trifft auch auf den David zu. Er hätte so dichten können oder hat auch vielleicht Jesus so gedichtet. Er hätte aber auch anders sagen können, sagen, ich bin der Mächtigste in meinem Land. Keiner weiß, was ich denke, fühle und tue. Mein Wort lässt alle meine Feinde zittern. Alle meine Untertanen werfen sich vor mir nieder. Von keinem Menschen bin ich abhängig. Von keinem einzigen. Von keinem bin ich abhängig. Wäre da nicht eine ganz schlimme Sache passiert, wo ich David so einfach reingerutscht bin, ohne es eigentlich zu wollen. Wir lesen das im 2. Samuel. Er sieht eine Frau beim Baden und kann sich nicht mehr beherrschen. Er lässt sie kommen, er lässt sie holen, als König kann er das ja, begeht mit ihr Ehebruch und dann vertuscht er das. Nicht das alleine, sondern er vertuscht es noch, indem er dem Obersten des Heeres sagt, stell du ihren Mann vorne, ganz vorne an, da wo der Kampf am härtesten ist. Der mag ruhig fallen. Die ganze Sache ging nicht auf, weil der Mann sich auch weigerte, ins Haus zu gehen. Und die anderen Lösungen waren für den König nicht zu sehen. Er war also Ehebrecher und war Mörder geworden. Und dann kam zu ihm ein Seher, ein Prophet Nathan, und hatte eine Geschichte, die er ihm erzählte. Eine Parodie auf das, was David getan hatte. Eine Geschichte von einem Lämpchen, was jemand liebt und was ihm weggenommen wurde. Und als der König dann sich ereiferte, er sagte, das ist unmöglich, der muss bestraft werden, sagte Nathan, du bist der Mann. Du bist der Mann. Und da ging es ihm ins Herz und da hatte er die Kraft und die Buße und auch den Willen, das zu bereinigen und sauber zu machen. Es wurde ihm vergeben. Allerdings, da damals Jesus noch nicht den Sühnetod für ihn gestorben ist, musste ein Blutopfer gebracht werden und es war das Kind, der Sohn, der da geboren wurde. Also, ich wiederhole nochmal, David sagt dann hier in dem Psalm zum Schluss, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Wege. David hat seine Gedanken und sein Tun Gott hingehalten. Mit dem, was wir in dem Psalm gelesen haben, ist es ja so, einiges möchten wir eigentlich zuhalten, zudecken, weglegen, beiseite schieben. Aber dann haben wir den Mut, auch das eine oder andere Gott hinzuhalten. Und darum geht es, Herr. Das halte ich dir jetzt hin, von den Möglichkeiten, von dem, was du gesehen hast. Das macht mir Probleme, das macht mir Not. Ich halte mein Leben vor Gott hin. Ich lasse es einhüllen in Gottes Gegenwart. Wir haben ja eine Zeit hinter uns, vor 30 Jahren, haben wir auch erlebt, dass ein ganzer Staat durchsetzt war mit Stasi und dergleichen, wo gesucht wurde nach Dingen, Menschen zu verunsichern, zu stören, zu verderben, ja, und einfach zu töten. Ja. Und wir haben heute auch wieder Ansätze in China, das zu machen, dass man scannt und überlegt, wer benimmt sich vernünftig, wer benimmt sich nicht vernünftig und dadurch Preise verteilt. So nicht, liebe Geschwister. Gott arbeitet ganz anders. Er anders mit seinen Dingen, die er uns sagen will, arbeitet er ganz anders. Nur Gott kann man vertrauen, nur Gott können wir jetzt mal hier, ja, können wir zuschauen, was er uns zu sagen hat. Und wir können sicher sein, dass meine Daten bei ihm sicher sind. Die brauche ich nicht zu verschlüsseln. Die sind sicher. Ist dieser Psalm vielleicht nur eine schöne alttestamentliche Poesie oder Prosa? Wenn wir sehen, wie herrlich Gott die Schöpfung gemacht hat. Jede Blume ein Kunstwerk ist, wo in dem Samenkorn schon alle Eigenschaften, Farbe, Blätter, Anzahl und so weiter und enthalten ist. Allein die Blume und die ganze Welt. Wir wissen von dem Kosmos, wie viele Parameter zusammenpassen müssen, und es sind sehr, sehr viele, damit wir überhaupt hier leben können. Für uns geschaffen, für uns gemacht, für Menschen geschaffen, für Menschen gemacht. Und Gott lässt uns diese Natur schauen, auch im Urlaub, an der See, in den Bergen, auch sonst, dass wir erkennen, da ist einer am Berg, der mich liebt. Und der darf dann auch diese Fragen stellen und sagen, so ist es, ich sehe auch dich, dich als einzelnen Menschen. Ich sehe dich mit deinen Nöten, ich sehe dich mit deinen guten Seiten, mit deinen Problemen, und ich möchte dir helfen. Wir leben in einem Zeitalter, das wir das Digitalzeitalter nennen. Das haben wir schon gemerkt, dass es in unserer Welt sehr viele Fake News gibt. Das sind Falschmeldungen, gezielte Falschmeldungen. Wenn man irgendwas beeinflussen will, dann lanciert man eine Falschmeldung oder mehrere Falschmeldungen, die nicht stimmen, um damit irgendwas zu beeinflussen. Und es gibt in unserer Zeit ein Fake News, eine Falschmeldung, die lautet so: Gewiss, ich habe Fehler, aber wer hat die nicht? Ich habe keinen Menschen umgebracht. Eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Immerhin bin ich getauft und gehöre auch einer Kirche an. Vom Glaube, wovon die Bibel spricht, halte ich nichts. Ich will leben, so wie es mir gefällt, einfach drauf los. Trotzdem spende ich aber hin und wieder etwas für einen guten Zweck. Wenn ich nicht in den Himmel kommen sollte, wer dann? Dann wäre ja der Himmel leer. Dann wäre Gott alleine da. In dieser Frage, die uns alle betrifft, dürfen wir uns nicht auf unsere Vermutungen und auf keinen Fall auf diese Fake News verlassen. Jesus spricht zu Nikodemus gleich im Anfang seines Wirkens, Johannes 3, nur wenn jemand von Neuem geboren wird, ein neuer Mensch wird, wird in das Reich Gottes eingehen. Das ist die allein gültig biblisch begründete Version. Auf diese kann man sich verlassen. Wo sollen wir hier verlässliche Regeln finden? Doch nur in der Bibel, nur da, wo Gott hineingesprochen hat. Die Bibel 6000 Jahre alt. Da, wo Menschen, Männer und Frauen gearbeitet, gelebt haben, Gott erkannt haben und es erkannt haben, wie es geht und was möglich ist. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, zu Gott zu kommen. Im Alten Testament musste jede Abweichung, Sünde, durch eine Sühnung getan werden. Wir wissen um die Blutopfer, die getan werden mussten. Und bei David war es so, dass der Sohn, der ihm geboren wurde, sterben musste. Aber eins müssen wir uns jetzt klar machen. Gott ist nicht Polizei, die mit dem Knüppel hinter mir steht. Es gab früher ein gefährliches, schlimmes Kinderlied, was Eltern manchmal missbrauchten, um die Kinder zu erziehen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut auf dich. Oder pass auf, kleine Hand, was du tust. Es ist schlimm. Es stimmt nicht. Gott ist nicht Polizei. Woher wissen wir das, dass Gott so ist, sieht? Woher wissen wir das? Es wird uns die Geschichte von der Ehebrecherin erzählt, Jesus. Da kamen die Leute und verurteilten sie. Die haben wir erwischt auf voller Tat. Und Jesus malt in den Sand und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe auf sie den ersten Stein. Und einer nach dem anderen verschwand dann. Er war schließlich allein. Gott stand nicht da als Polizei mit dem Knüppel, sondern er sagte, geh hin und sündige nicht mehr. Das Beispiel muss uns helfen, zu sagen, wie Gott mit unseren Daten umgeht. Gott benutzt meine Daten, die Fakten meines Lebens für mich, um mir zu helfen. Wie könnte es sonst sein, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft. Woher weiß er das? Weil er uns sieht. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Alle Facetten, er kennt uns in- und auswendig. Ich möchte fast sagen, besser als wir selbst. Er lässt mich selbst erkennen, wer ich bin. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So sagt es das Neue Testament. Es gibt keinen Menschen, der nur Gutes tut, auch nicht einen. Gott arbeitet an meinem, an unserem Herzen, macht mich bereit, ihm mein Leben anzuvertrauen oder die bestehende Beziehung zu erneuern. Und jetzt kommt etwas dazu, was sehr wichtig ist, vor allen Dingen für die, die das schon getan haben. In 2. Chroniker 16, Vers 9 heißt es, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen fest beizustehen, um fest zu denen zu halten, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also was tut er mit unseren Daten? Er durchläuft die Erde und guckt nach, wo jemand mit ganzem Herzen Christus ihm nachfolgt. Ja? Und da hilft er, da zeigt er sich, da wirkt er, da schafft er auch Neues und so weiter. Darauf kann man sich verlassen. Diese Stelle, 2. Korinther 16, Vers 9, die sollten wir uns gut merken. Neues Leben mit Gott wird mit großer Freude belohnt. Wenn jemand zu Gott kommt und sich aufrafft und sagt, ja, ich mache diesen Schritt über die Linie und sein Leben Gott übergibt, dem Herrn Jesus übergibt, dann ist das spontan eine große Freude für ihn. Das stellt sich ein durch den Heiligen Geist. Er hätte es nicht erwartet, es ist so. Und Petrus sagt ja auch, dass obwohl ihr ihn, schreibt ihr seinen Lesern, nicht sehen könnt, dass ihr mit unaussprechlicher Freude frohlockt. Diese Empfänger des Briefes von Petrus, die frohlockten, die freuten sich und sahen Jesus nicht, aber sie wussten, sie spürten es im Herzen. Diese Neugeburt im Heiligen Geist ist möglich, da Jesus, Gott selbst, die Sühne für unsere Schuld geworden ist. Und es muss in unserem Erdenleben geschehen. Es muss in dieser Zeit geschehen. Gott hat uns in diese Zeit hineingegeben, um diese Entscheidung zu treffen für uns. Das mag ein harter Kampf manchmal sein. Es ist auch manchmal so, dass Gott mehrmals uns anspricht, nicht nur einmal, sondern zweimal. Aber ich habe den Verdacht, dass diese Zeit der Gnade, diese Gnadenzeit, nicht für jeden Menschen mit seinem Tod endet, sondern schon eher. Wenn man mehrmals das Angebot Gottes ablehnt, dann kann es zu spät sein. Christen erleben diesen Prozess immer wieder als Erneuerung. Sie haben einmal ihr Leben Gott hingelegt, haben auch vielleicht hier und da Versuche gemacht, zurechtzukommen. Es hat nicht geklappt. Sie dürfen es nochmal. Und jetzt komme ich zurück auf das, was ich eingangs als Zeugnis sagte. Wir sind dazu berufen, einander zu helfen, an die Hand zu nehmen. Uns nicht über den anderen zu stellen, nicht hochmütig zu sein oder besserwisserisch zu sein, sondern einfach zu erspüren, da ist jemand, der hat Probleme. Und dafür beten oder ihn ansprechen oder zusammen etwas mit ihm besprechen, in diesem Sinne, um ihm zu helfen. Damit schließt sich der Kreis von dem, was wir eingangs zeugnishaft hörten und was Gott von uns möchte. Gott benutzt uns, in seinem Sinne auch weiterzuarbeiten, um einander zu helfen. Gott möge uns zu den wichtigen Schritten im Glauben leiten und befähigen. Er kann es schenken, dass wir in dieser Hinsicht Vorbilder werden. Vorbilder anderen Menschen, jüngeren Menschen oder auch anderen Arbeitskollegen. Auch jetzt demnächst, wenn wir auf die Straße gehen, dass wir Vorbilder sind, das richtige Wort im Herzen und auf der Zunge haben, wenn wir Menschen begegnen. Gott möge uns das schenken. Amen.